Zwischen dir und mir. Ein Podcast von Alice. Aufnahmen von überall und nirgendwo. Hallo und damit herzlich willkommen zurück bei meinem kleinen Podcast zwischen dir und mir. Die letzten Wochen, das ist ja echt meine Standardbegrüßung, die letzten Wochen war es ein bisschen stiller. Ich sag nochmal kurz, was uns heute Abend hier erwartet. Ich werde ein bisschen aus Die unendliche Geschichte vorlesen von Michael Ende. Ich bin großer Fan von Kinderbüchern und habe auch gefühlt meine halbe Kindheit hinter meinem Kassetten- und CD-Spieler verbracht. Diese Geschichte, ich kenne sie nicht. Ich habe sie nicht als Film geguckt, nie gelesen und auch nicht gehört. Und jetzt, vor ein paar Wochen, habe ich dieses wunderschöne Buch gefunden, was ich total, ja, irgendwie total ansprechend gestaltet finde. Und man konnte schon beim Aufschlagen, und ich kannte diese Geschichte ja gar nicht, konnte man in meiner Ausgabe so rote und schwarze Buchstaben sehen. Und da war so ein cooler Wechsel sozusagen zwischen den Perspektiven von den Leuten, die gerade sprechen oder aus welcher Erzählperspektive gerade gesprochen wird. Und das fand ich irgendwie so ein cooles gestalterisches Mittel, was ich in Büchern so noch gar nicht gesehen habe. Deswegen heute werde ich ein bisschen davon vorlesen. Und ansonsten erzähle ich, was hier ja auch der Grundstein ist, übers Wandern. Wir sind immer noch auf dem Jakobsweg, immer noch von meinem letzten Sommer, als ich in Spanien wandern war. Und das ist die Sendung, vor der ich mich die letzten Wochen am meisten gedrückt habe. Die Folge. Ich bin da irgendwie in eine sehr schwierige Dynamik reingerutscht mit einem Mitpilgerer. Und erzähle das ziemlich offen. Und die letzten Wochen war ich immer mal wieder im Radio. Ich habe gerade nochmal mein Abi nachgeholt und hatte die letzten Wochen eh ziemlich Stress. Ich hätte es nicht gedacht. Also ich wäre jetzt 25 und ich dachte eigentlich nur so, ja, ich stehe da drüber und so und Schule, das wird doch bestimmt und ich, kein Drama. Aber oh mein Gott, es war so anstrengend die letzten Wochen besonders. Und da war ich nicht so oft im Radio und dann war das diese Folge, die Folge, die mir am wenigsten, irgendwie auf die ich mich am wenigsten gefreut habe auf diesem Abschnitt. Und ich habe auch erst so vor ein paar Wochen gedacht, ich nehme es raus. Aber das war einfach ein Teil davon und ein Teil, der in mir viel angeregt hat. Und also ich bin da, das ist jetzt auch so eine leichte Triggerwarnung, die ich damit ausspreche für diese Sendung, ist schon so sexueller Übergriff. Und ohne diesen Moment hätte ich aber auch auf der weiteren Pilgerreise ein paar Dinge für mich gar nicht so öffnen können und verarbeiten können. Und eigentlich war das für mich so ein richtig großer Schlüsselmoment, wie ich da so reingeschlittert bin, wieder, dass ich mir geschworen habe und sowas wird mir nie wieder passieren. Und ja, darum geht es heute auch noch. Darauf gehe ich dann aber später nochmal ein bisschen ein. Ich werde diese Aufnahme dann erstmal so relativ so abspielen. Und davor wollte ich eigentlich noch ein bisschen was erzählen, weil in meinen vorigen Folgen habe ich auch von meiner Gerichtsverhandlung erzählt, die ich die letzten 5 Jahre hatte. Und ja, die Leute, die die letzten Folgen ein bisschen verfolgt haben oder nochmal auch reinhören wollen, die sind auch noch unter Spotify nachzuhören. Ja, da wollte ich einfach nochmal ein Update geben in meiner Stunde hier mit euch. Mach's dir gemütlich. Hol dir vielleicht eine Tasse Tee, auch wenn es jetzt schon wieder wärmer geworden ist. Oh mein Gott, endlich. Und vielleicht können wir einfach diese Abendstunde jetzt zusammen ausklingen lassen. Und ich erzähle dir ein bisschen, was bei mir gerade los war. Ich hatte 2020 schon mal Abi geschrieben und war das erste Corona-Jahr. Und meine Schule hat ja so nachweislich echt Fehler gemacht in meiner Bewertung, dass ich fremdschulisch, korrigiermäßig auch ja, nachweisen konnte. Und meiner ersten Gerichtsverhandlung habe ich auch gewonnen und 4 Jahre später. Und dann ist das Landesamt Bildungsschule Sachsen aber nochmal gegen mich in Berufung gegangen. Und das war irgendwie so voll das Drama für mich, weil ich parallel nach Dresden immer zur Prüfungsvorbereitung gefahren bin, weil die konnten mir im Nachhinein mein Abi nicht geben. Ich bin aber immer noch zur Prüfungsvorbereitung nach Dresden gefahren und war aber hier gleichzeitig in Leipzig immer noch in die Schule eingetragen. Bin da zur Prüfungsvorbereitung gegangen, weil das Gericht mir halt im Nachhinein keine Punkte geben kann, aber gesagt hat so, hey, du könntest jetzt aber die Prüfungen nochmal mitschreiben, ohne dich jetzt in die Schule nochmal dort in Dresden hinzusetzen. Und dann eine Woche bevor ich die Prüfung in Dresden mitgeschrieben hätte, ja, sind die in Berufung gegangen. Und dann habe ich jetzt die zweite Verhandlung, ja, mit veränderten Aussagen von Lehrerinnen und von einer Lehrerin eigentlich verloren. Und das ist irgendwie voll schwierig für mich gewesen die letzten Wochen, weil ich parallel dann, ja, nie so richtig wusste, was ist und auch so gerade in meiner Prüfungsphase da so richtig reingeschlittert bin, so mit, das sind keine Flashbacks, weil das war keine direkte Traumatisierung oder so, aber das hat total viel mit meinem Selbstwert die letzten Monate angerichtet und Jahre. Ja, das war irgendwie komisch, dann wieder Prüfungen zu schreiben und zu wissen, dass jemand aber vom Gericht dir kein Recht gesprochen hat und dann auch so dieses Gefühl, dass dann auf einmal so Rechnungen reinkommen und ich verstehe das auch manchmal irgendwie nicht ganz so im Rechtsstaat, dass mir Dinge erst so recht gesprochen werden und dann in der nächsthöheren Instanz wird einem das dann so abgesprochen. Und das Komische war halt auch, was ich irgendwie nicht so richtig verstanden habe, dass die Schule in bestimmten Punkten bei mir in Berufung gegangen ist, aber in anderen Punkten, über die haben wir gar nicht mehr geredet, in denen ich gewonnen habe. Und dann in der zweiten Instanz habe ich dann halt einfach in den ihren Punkten, die die Schule nicht korrekt fand, verloren. Und damit aber dann den kompletten Gerichtsprozess verloren, auch den ersten. Und soll dann auch die Kosten vom ersten mittragen. Und da hat mir die Schule natürlich dann das reingedrückt. Und trotzdem mit Rechtsschutz mich das jetzt gerade erstmal so ein bisschen erschlagen. Und das ist dann irgendwie so, dann kommen da so E-Mails rein von Rechnungen in meiner Prüfungswoche, wo ich gerade nochmal Abi schreibe. Und ich denke mal einfach nur so, wann hört das auf? Und warum finde ich nicht einfach einen anderen Weg? War das der Weg, der jetzt für mich echt nötig war? Ja. Und das Verrückte war halt auch, dass ich halt mich mit 23 nochmal in die Schule eingeschrieben habe. Aber ich habe irgendwie gar nicht über so einen Kolleg nachgedacht, sondern hat mich einfach nochmal in die echte Schule eingeschrieben. Und dann sitzt man da wieder so mit 17-Jährigen und ich hatte da einfach eine ganz andere Lebensrealität von, dass ich 1,5 Jahre schon in Zentral- und Südamerika gelebt habe und nach Leipzig gezogen bin und irgendwie eine Wohnung finden muss und alle anderen wohnen bei ihren Eltern und irgendwie dachte ich, dass ich da zum Teil einfach echt so drüber stehe und auch so komische Klassendynamiken einfach so an mir abstreifen. Aber ja, irgendwie war das manchmal so emotional doch herausfordernder, als ich dachte. So viel dazu. Und jetzt hoffe ich auch, dass das mit meiner Sendung hier bald sich wieder ein bisschen verändert, dass ich jetzt diesen Jakobsweg, den ich ja letztes Jahr in meinen Sommerferien gelaufen bin, sozusagen in meinen bisschen verlängerten, dass jetzt hier einfach neue Wege kommen, wo ich euch mitnehmen kann. Der Plan ist ja auch, dass ich jetzt Stück für Stück noch Briefe von anderen Menschen vorlese, die ich da lasse, wo ich vielleicht lang wandere. Das so jetzt mal so als kleines Update, was bei mir jetzt so in letzter Zeit los war, das war einfach ein bisschen viel. Und umso mehr freue ich mich einfach, dass ich jetzt in diesen Strukturen jetzt hier wieder ankommen kann. Ich war jetzt letzte Woche auch mit im Radiocamp, weil ich das Gefühl hatte, so ich wurde so einmal ausgespuckt nach den Prüfungen und habe mich wieder wie 18 gefühlt oder 17, wo man auf einmal so denkt, so und was mache ich jetzt? Und es gibt so die Gruppe, die so sofort weiß, was ich studieren soll. Dann gibt es so ein paar Loste und dann gibt es so die Leute, die ins Ausland gehen und ich war einfach nur so irgendwas dazwischen. Und da bin ich dann mit Radio Blau und habe mich mit allen anderen freien Radios in Deutschland und auch außerhalb am Bodensee getroffen und die Maulwürfe in einem Kollektiv aus Freiburg haben gekocht und ja, das hat mich irgendwie wieder so ein bisschen, glaube ich, auf die Beine gestellt. Eigentlich würde ich gerne auch noch ein bisschen was davon erzählen. Ja, in diesem Radiocamp kann man halt tagsüber Workshops machen. Und ich glaube, was mir aber trotzdem so ein bisschen schwer fiel, war, dass ich die letzten Monate einfach gefühlt so viel Schule gemacht habe. Und mir ist das einfach so wichtig gewesen, dass ich das jetzt richtig, richtig gut abschließe. Für mich so das Beste, wie es geht, weil ich habe halt LRS, ich habe ADHS. Für mich ist das irgendwie immer so wahnsinnig krasse Anstrengung, auch in der Schule zu sein, Dinge so zu filtern und mich aufs Wesentliche zu fokussieren und so dieses stupide Lernen, habe ich das Gefühl, umso älter ich werde, umso mehr lehne ich das auch persönlich einfach ab und dann funktioniert das auch irgendwie viel schwieriger, selbst wenn ich mir die besten Vokabelkarten schreibe und Dinge nochmal zusammenfasse. Es hat sich die letzten Jahre schon einfach so ein bisschen verändert. Ich glaube, mein Fokus ist da einfach auch anders geworden als so von typischen Schülerinnen. Ich war auf jeden Fall sehr froh, dass ich jetzt erstmal im Radiocamp bin und Verantwortung abgeben kann. Und für mich war es trotzdem manchmal einfach echt so weird, weil ich habe einfach nichts gemacht die letzten Monate, wie gesagt. Und dann auf einmal ist man wieder in so einer Gruppe von so Minimum 140 Leuten und ich hatte das Gefühl, ich blühe so ein bisschen auf, aber ich merke auch wieder so ein bisschen, dass ich so die Einzelgängerin bin und das macht mich manchmal irgendwie so ein bisschen nachdenklich und auch ein bisschen traurig, dass ich manchmal einfach so das Gefühl habe, ich komme so in diese Frauen- oder Flintergruppen nicht so rein, ich bin irgendwie so viel für mich und strahle das vielleicht auch manchmal einfach aus, ich weiß es nicht. Aber das war jetzt auf jeden Fall so die dritte größere Reise, die ich auch mitgemacht habe. Also ich war schon mal unten mit am Bodensee und ich war auch schon mal bei Claim the Waves in Graz mit dabei. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, ich fühle mich immer nicht so richtig als Teil. Und ich mache das halt für mich, weil ich mehr was Radio lernen will und weil es mir gut tut, auch rauszukommen und so neue Eindrücke zu sammeln. Aber naja, irgendwie ist es auch da wieder so, ich gegen den Rest der Welt. Also so ein Grundbauchgefühl, was ich einfach eh viel in mir habe. Und das konnte ich auch hier tatsächlich im Radiocamp nicht so ablegen. Ich war aber super froh, dass ich mich in diesem Camp einfach echt gut mit der Technik-Crew verstanden habe auch. Und dann habe ich einfach ganz viel bei denen auch abgehangen und habe so voll viel technische Sachen auch gelernt oder einfach auch so wahrgenommen. Ich glaube, das Beobachten tut mir einfach auch richtig gut, wie die dann zum Teil so Kabel reparieren und Systeme zum Laufen kriegen. Und ich habe dann bei der Abschlussparty irgendwie das Licht mitgemacht und das war irgendwie ganz cool. So viel zum Radiocamp. Ansonsten ziemlich coole Workshops, so mit Geschichten, die wir irgendwie als Töne geschnitten haben. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr mit dabei seid. Ich werde jetzt gleich mal den kleinen Schnitt einfügen mit noch einem Text von mir und dann geht's auf den Jakobsweg los. Ich bin den Camino del Norte gelaufen letzten Sommer. Kann ich allen nur empfehlen und das ist nicht immer alles so aufgeblasen, wie man denkt. Es hängt sehr viel davon ab, was man selbst draus macht. Und damit können wir jetzt auch starten. Ich bin stark und doch so zerbrechlich. Ich bin der Panzer, die Hülle. Ich bin das, was du siehst, das, was du von außen siehst, geschmeidig und doch irgendwie klobig und schwer. Und gleichwohl fällt es mir leicht, Meter für Meter tiefer zu tauchen durch das blaue Meer. Ein dunkler Ort, durchbrochen vom Licht der Sonne. Ständig in Bewegung, niemals ganz still, es formt mich, ist laut, lauter als du denkst. Damit meine ich nicht nur die Geräusche der Wellen. Ich gleite täglich an Tausenden von Tieren vorbei, bin selbst getarnt, muss getarnt sein. Denn auch wenn ich meinen Panzer besitze, habe ich Angst. Angst vor den täglichen Leben und seinen Gefahren. Doch ich bin stark, muss stark sein, da es dort draußen so viel Größeres gibt als mich. Mein Panzer schützt mich. Er ist mein Held, meine Hülle. Er ist stark und unzerbrechlich und trotzdem zart und verletzlich. Tu mir nicht weh und fass mich auch nicht an. Denn mein Panzer kann man nicht heilen. Er ist trotzdem nur meine Hülle. Lass mich einfach meine Kreise ziehen, ziehen um diese Welt. Halte mich nicht auf oder sage mir, wo es lang geht, denn ich kenne den Weg am besten. Doch du kannst mir folgen. In die Tiefen des Wassers, in die unersättliche Schönheit des Meeres. Schwimm mit mir durchs Licht, tief zum Meeresboden. Wenn du aufschaust, kannst du all die anderen Tiere sehen, die mit mir hier unten leben, im Großen und Ganzen meiner Welt. Tauch mit mir ab, leg dir einen Panzer an, mach dich stark und sei trotzdem so zerbrechlich wie ich. Ich warte hier auf dich. Hi, ja, heute ist der 3. Juli. Und ich bin jetzt gerade an der Stelle angekommen, wo es mal ein bisschen ruhiger wird. Ich laufe schon seit um 9. Ich habe gefrühstückt, noch ein bisschen langsamer. Ich laufe heute nach Villa Viciosa. Das sind nur so 17 Kilometer. Heute ist schon ganz viel irgendwie in meinem Kopf passiert. Ich fange vielleicht erstmal mit gestern an. Ich habe gestern nicht aufgenommen. Das sagt eigentlich auch schon so ein bisschen was über den Tag gestern aus. Dass ich mich nicht überwinden konnte, dass ich nicht so richtig bei mir war, dass ich gestresst war eigentlich. Ich habe Janis alleine verlassen. Das habe ich ja auch schon erzählt. Und dann bin ich den Tag über gelaufen. Alles schön und bin dann in dieser Herberge angekommen. Ja, und da waren dann natürlich wieder die Deutschen, auf die ich keine Lust hatte. Das war auch so ein bisschen unangenehm, weil ich bin gleich am Anfang, wo ich angekommen bin, in so einen Mann reingelaufen. 32. Und der war da mit seiner Mom. Die hatten halt die letzten Monate einen ziemlich krassen Schicksalsschlag. Sind den Camino schon mal zusammen anfangs gelaufen und haben den aber noch nicht beenden können. Ja, und beenden das jetzt so zusammen. Aber die Mom war verletzt und deswegen sind wir gestern dann zu zweit gelaufen. Achso, das, was ich noch erzählen wollte eigentlich mit den Deutschen. Ich habe da oben auf diesem Berg gab es halt nichts zu essen. Ich hätte mir auch so für 5 Euro was aus dem Automaten ziehen können. Ich habe dann aber die gefragt, ob ich so ein bisschen was von den Spaghettis mithaben darf. Und dann meinten halt so diese anderen Deutschen, dass es ja dann vielleicht für sie nicht reichen würde. Das war so geil, weil die haben einfach irgendwie so 2000... Irgendwie, die haben wirklich so 2 Kilo Spaghetti gekocht. Ich übertreibe nicht. Und das hat so mies gereicht für alle. Naja, das war erstmal so ein bisschen unangenehm, aber am nächsten Tag bin ich dann halt mit dem Mann gelaufen und ja, sehr aufgedreht und eigentlich echt lustig. Aber dann haben wir den Fehler gemacht und sind irgendwie nach dem ersten Kilometer so eine Abzweigung gegangen, die ganz kurz nur war, die sollte am Meer lang gehen. Und die war so unfassbar nass. Und dann sind meine Schuhe komplett abgekackt und ich musste dann meine Römerschuhe anziehen. Barfuß bin ich dann da die ersten Stunden gelaufen in denen. Die haben halt so ein komisches Profil inne und das war einfach totaler Mist. Ich habe mir wieder totale Blasen gelaufen. Ich hatte irgendwie auch nicht so gute Laune. Hier ist gerade eine Herberge neben mir. Die ist echt ganz sweet. Wow. Na gut. Ja, auf jeden Fall bin ich mit ihm gelaufen und es war eigentlich ganz lustig und ich bin auch froh, der hat mich echt ein gutes Stück vorangebracht, 35 Kilometer, aber an Füßen ging es am Abend nicht so gut und die Herbergen waren auf dem Weg irgendwie ausgebucht, meinte eine Frau. Ich habe gar nicht geguckt, weil ich mein Handy und alles den ganzen Tag weggepackt habe. Ich bin irgendwie den ganzen Tag wie in so einem Tunnel gelaufen. Ich habe auch einfach Julia so ein bisschen vermisst und Micha und keine Ahnung, die Gespräche mit diesem Typen waren mega oberflächlich. Ich habe sehr wenig nur von mir und meinem Leben geteilt. Das hat irgendwie voll gut. Ich habe ihn irgendwie den ganzen Tag reden lassen. Ich weiß nicht, wie das möglich ist. Und er war ununterbrochen am Reden. Und ja, keine Ahnung. Ich habe schon eine politische Meinung, definitiv. Aber ich zwänge die halt erstmal niemanden auf. Und dann bin ich halt grundsätzlich gegen jegliche Hetze oder einfach so, ach keine Ahnung. Dann fing er halt so an, über Böhmermann und die Heute-Show und was weiß ich zu ziehen und die Steuer fürs Öffentlich-Rechtliche und keine Ahnung. Also ich finde es ja erstmal gut, wenn jemand eine Meinung hat, weil oft habe ich halt keine Meinung, die ich total standfest vertrete. Und ich habe auch nicht immer Argumente für oder gegen etwas. Das ist mehr einfach so ein Bauchgefühl, was mich auch manchmal treibt, was mir bewusst ist, nicht immer das, also das ist
oft halt nicht Hand und Fuß fest und deswegen dränge ich erstmal prinzipiell niemandem was auf, aber wenn dann jemand einfach so anfängt abzuziehen oder sich aufzuregen, wo ich mir einfach so denke, so hey, ja, manchmal werden Leute halt einen Dreck gezogen oder manchmal wird eine Person irgendwie rausgezogen, um einen Missstand klarzustellen und dann rollt gefühlt ein Kopf für irgendwie eine ganze Tatsache, aber darum geht es ja und Leute kommen ja trotzdem ins Gespräch und ich fand es einfach ein bisschen anstrengend. Und ich schweige in solchen Momenten viel, weil, ja, wenn ich jetzt da meine persönliche Meinung habe, aber jetzt keine aussagekräftigen Fakten, dann finde ich es halt einfach nur anstrengend, ehrlich gesagt. Und er hat halt Stunden geredet, naja. Ich bin wieder in so ein bisschen so eine unterwürfige Rolle gekommen. Mega schlechte Laune bekommen wegen meinen Füßen. Auch irgendwie nicht ganz so in meinem Lauftempo gelaufen, wie ich das wollte. Also, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, weil ich finde, ich laufe gut. Schon schneller als vielleicht, keine Ahnung. Es gibt ja auch 30, 40-jährige Frauen, die hier mal alleine langlaufen. Da laufe ich schon eigentlich in einem besseren Tempo als die, aber ich mache heute einfach mal eine Pause so vor einer halben Stunde und chille. Und dann ist man halt immer irgendwie auf der gleichen Geschwindigkeit. Das ist mir eh schon irgendwie aufgefallen. Viele laufen halt nicht so 30, 35 Kilometer, sondern 20. Und wenn ich dann einen Pausentag mache, dann werde ich halt trotzdem wieder eingeholt. Naja, ich finde das manchmal sogar auch aufs Leben betrachtet sogar fast ein bisschen besser, wenn man ein bisschen weniger macht und dafür dann halt nicht immer so einen richtigen Break braucht und deshalb brauche ich oft. Gut, back to the topic mit dem Mann, mit so einem Hotelzimmer gemietet. Die Gespräche waren schon den ganzen Tag irgendwie anstrengend. Er hat es ständig so anzüglich gemacht und sexuell. Und eigentlich, ich habe den ganzen Tag nichts erzählt über mich und über mein Leben, aber wir haben sehr viel über unser Sexleben geredet. Und er hat mich viel ausgefragt und so. Und ja, also war halt irgendwie in so einer ganz komischen Position irgendwie. Ich wollte dann heute Morgen auch nicht mit ihm laufen. Das war dann auch relativ schnell klar. Ich habe dann gesagt, dass ich noch in einen Café gehen werde. Und die Verabschiedung war auch ziemlich kühl. Wir haben auch keine Kontaktdaten ausgetauscht. So, beim Laufen heute hat mich noch beschäftigt, dass ich eigentlich zum Primitivo gehen will, aber Julia halt wieder zurückgezogen hat. Das war mich jetzt eigentlich so der Konsens. Micha läuft in Primitivo, Julia und ich. Und da war halt jetzt so der Plan, okay, vielleicht laufen wir das gemeinsam, also Julia und ich. Aber sie meldet sich auch gerade nicht. Sie ist sich immer noch nicht sicher, ob sie nicht an der Küste bleibt. Und ich sehe das genauso. Aber auf der anderen Seite denke ich mir nur so, hey, ich habe halt einfach nur Angst und Respekt. Weil alle die ganze Zeit so negativ über den Primitivo reden, dass es so schwer wäre. Und so viele Schauergeschichten erzählen, wo ich mir einfach so denke, so hey, ganz ehrlich, ich habe so viel krasseres Zeug schon gemacht. In Guatemala die Wanderung, die war mit großer Wahrscheinlichkeit um einiges schwieriger. Und diese 2 Wochen da so zu meistern, kann mir nicht vorstellen, dass das unüberwältbar ist. Und würde halt einfach auch in meinen Zeitplan besser reinpassen. Ja, schauen wir mal. Ich habe vor uns mit einer Frau geredet, einer 65-Jährigen. Und das Gespräch, das war so befreien, weil sie nur so meinte, so hey, ich bin in Primitivo letztes Jahr gegangen, ich bin jetzt 62 und ich habe das auch hinbekommen und der Primitivo ist so viel schöner als das hier und der Weg hier ist definitiv schwerer, weil er geht die ganze Zeit an der Straße lang oder sehr viele Parts. Die Unterkünfte sind so oft irgendwie ausgebucht oder so voll, dass man immer so ein bisschen Angst hat, dass man keinen Platz mehr bekommt. Und halt einfach auch das Flair hier. So viele Leute starten in Irun und dann bis Bilbao oder Santander oder starten dann wieder dort. Es ist überhaupt gar keine richtige Community, wie wahrscheinlich auf dem Francais, auf dem anderen Weg. einem der anderen Wege. Und das war's, weil ich habe davor auch mit meinem Dad heute kurz telefoniert und habe ihn kurz nach seiner Meinung gefragt. Er meinte halt nur so, ja, Kopf, Bauch und Herz entscheiden gemeinsam. Und ich war einfach so hin und her gerissen, weil ich einfach Angst hatte. Aber ich glaube, und dann meinte er nur so, ja, sei doch einfach dankbar für das, was du gerade schon machst. Und man muss doch nicht immer eine Schippe drauflegen. Ja, voll, das sind auch meine Gedanken. Und gleichzeitig tut es einfach auch gut zu merken, über sich hinauszuwachsen. Und ich hätte an der Stelle viel eher mal so ein, okay, jetzt geht's bergauf. Ich hätte an der Stelle vielleicht viel eher mal so ein, ey, du packst das. Glaub an dich. Nicht so, wie meine Schwester das vor ein paar Tagen zu mir gesagt hat, so, trau dir das doch mal zu, das machen so viele. Das ist irgendwie einfach nur unter Druck setzen oder ja, nicht wirklich wertschätzend an der Stelle, förderlich, forderlich. Aber für meinen Papa so, ja, irgendwie war das gut, dass er das so gesagt hat. Mir auch nicht direkt reinquatscht. Ich bin eh irgendwie überrascht. Mein Papa macht das gar nicht mehr. Also irgendwie ganz sweet, wie der mich aktuell behandelt. Dann habe ich aber zu dieser alten Frau gesprochen. Und die meinte nur so, mach das, du schaffst das. Und da war genau dieses, boah, mein Kopf würde das gerne, mein Herz auch. Oder nee, mein Kopf war nur so, sollst du wirklich? Mein Herz war so, tu's. Und mein Bauchgefühl war nur so, aah! Und dann hat sie das so gesagt und ich war so, alright, ich tu's. Ich hoffe, Julia kommt auch noch hinterher. Ansonsten weiß ich gar nicht, sind es jetzt vielleicht noch so anderthalb Stunden? Was ist das eigentlich für ein komischer Berg gerade? Von 0 auf 100 ging es hier gerade auf einmal hoch. Ich bin heute schon ein, zwei vertrauteren Gesichtern über den Weg gelaufen. Das ist irgendwie ganz schön. Niemand, mit dem ich jetzt länger laufe. Niemand, mit dem ich jetzt länger gesprochen habe bis jetzt. Aber trotzdem, ja, einfach so, hey, wie geht's dir? Alles gut? Und dann passt das an der Stelle auch. So, jetzt komme ich hier mal ganz kurz an der Autobahn lang. Aber zum Glück nicht total. Das kann ja so nervig sein einfach. Das kann man sich auch, glaube ich, manchmal gar nicht vorstellen, wie belastend das ist. Wenn man mal 1-2 Stunden in so einer Straße lang läuft, das geht nicht mal unbedingt um den Lärm, aber irgendwie, wenn man dann wieder in die Natur reinläuft, dann merkt man erstmal, wie krass der Körper eigentlich gestresst war. Naja, so viel dazu. Also, Laufen läuft heute gut, trotz der Blasen. Alles okay. Ich habe mich dafür entschieden. Ich mache das jetzt. Ich werde es packen. Es ist kein Hexenwerk. 1600 Meter geht es dann hoch. Freue mich. Bin aufgeregt. Challenge accepted. Was ich damit jetzt vermitteln möchte auch. Ey, ich hatte richtig Respekt jetzt vor dieser Entscheidung. Mich hat es die letzten Tage so gequält, weil ich auch keine wasserfesten Schuhe habe. Du weißt nicht so richtig, was da auf dich zukommt. Viele Berichte. Viele sagen immer so, du musst so und so sportlich sein. Ja, ist okay. Ich werde es selber ausprobieren. Und es ist jetzt nicht so, als ob ich so die letzten Tage nicht viel gelaufen wäre. Und ich weiß nicht, irgendwie in meinem Leben ist bis jetzt immer alles gut gegangen. Also egal, wie tief unten ich war, ich pack's immer. Und egal, wie komisch die Situation schon war, es geht immer weiter. Und ja, was auch immer gut hilft, ist um Hilfe fragen, beten, also um Hilfe bitten, so meine ich das. Endlich ist dieser Berg hier gerade vorbei. Die Sonne kam gerade auch noch zusätzlich raus. Ich bin gerade mega am Schwitzen gewesen. Na gut. Schauen wir mal, was heute dann noch so passiert. Ich habe noch nie so viel in meinem Leben übers Laufen, über Blasen, über Kilometer geredet. Dieser Camino fühlt sich manchmal echt an wie so eine Sekte. Aber irgendwie komme ich ja trotzdem immer an. Und ich habe jetzt über die Hälfte geschafft. Das kann man sich echt nicht vorstellen. Was ich durchgemacht habe von diesem Prozess von ich will hier nicht sein, ich habe keinen Bock zu, es einfach mal anzunehmen und durchzuziehen. Das muss ich mir auch wirklich mal ein bisschen jetzt ins Leben mitziehen. Manchmal kommt man, glaube ich, echt schneller voran, wenn man die jetzige Situation akzeptiert und sich trotzdem nach weiter vorne bewegt. Also dieses Hadern, ob ich abbreche, was ich dann mache, einfach auf dem Weg zu bleiben und dann zu gucken, wo ich abbiege. Das ist irgendwie so eine schöne Taffer in meinem Kopf.
Ja, das waren meine Erlebnisse jetzt erstmal vom Jakobsweg. Ich bin sehr froh, dass ich entschieden habe, an der Stelle dann den ursprünglichsten Weg zu laufen, mich da nicht so beeinflussen lassen habe und dann am Ende doch wieder zu meiner Bauchstimme zurückgekommen bin. Ich glaube, manchmal hat man so Ideen, was man gerne machen möchte, und dann traut man sich aber bis zu diesem einen letzten Schritt, wo man es wirklich durchführt, nicht. Und dieses kleine Hadern, das ist, oh, ich würde das manchmal so gerne ablegen und mir einfach so denken, so, hä, du hast dich jetzt für was entschieden und du ziehst das jetzt durch. Ja. Und mit diesem Mann da damals, ich weiß gar nicht, was ich jetzt dazu noch im Nachhinein sagen soll. Zusammengefasst habe ich mich wieder krass anpassen wollen und in Situationen, wo ich vielleicht manchmal überfordert bin, weil an dem Tag zum Beispiel wusste ich ja gar nicht, wo ich lang laufe so richtig und wo. Und einfach so dieses, dass diese eine Frau gesagt hat, die Herbergen sind voll, und ich dann mit dem da mitlaufe, der den ganzen Tag eigentlich mir schon so merkwürdig aufgestoßen ist. Und ja, ich ganz oft versuche irgendwie mit Menschen so eine Schnittstelle zu finden, aber dann gar nicht merke, dass es mir gar nicht mehr gut geht. Das war irgendwie einfach zu viel an der Stelle und dem seinem Umgang mit mir. Also wenn ich das einfach so für mich nochmal durchlebe und höre, dann kann ich da einfach nur einen Kopf schütteln. In was für einer nötigen Situation ich da gelandet bin. Aber nun gut, das ist jetzt abgehakt. Ich habe solche Erlebnisse auch auf dem Jakobsweg gehabt. Ich glaube, man findet sie überall. Ich bin einfach auch eine sehr offene Person und komme wahrscheinlich dann einfach noch schneller in solche Situationen. Ich weiß nicht. Mir hat jemand gesagt, so, ja, wie kann das sein, dass du jetzt wieder in sowas reingelaufen bist? Das ist doch auch voll naiv und das hätte man doch auch davor so sehen können. Aber ich will nicht allen Menschen immer mit so einem Misstrauen entgegentreten. Für mich war das eine ganz lange Reise, Menschen nicht mit so viel Vorurteilen und Misstrauen entgegenzutreten und einfach zu hoffen und das Beste in Menschen zu sehen und auf mich zu vertrauen. Und ich weiß nicht, manchmal würde ich da wirklich auch gerne die Schuld weg von den Opfern geben und das eher bei solchen Tätern hinschieben, die einen so schlecht behandeln. Ja, aber mehr möchte ich da jetzt gar nicht mehr so drauf eingehen. Aber es gehört dazu, es war ein Teil davon und wird aber meine Erinnerung an den Camino nicht einschränken. Ich lasse mich da nicht einschränken. Ja, genau, so viel dazu. Thank you. Wir kommen jetzt zu dem ruhigeren Teil bei Zwischen dir und mir. Ich lese jetzt die unendliche Geschichte vor. Hinten auf meinem Buch steht, tu, was du willst, lautet die Inschrift auf dem Symbol der unumschränkten Herrschaftsgewalt in Phantasien. Doch was dieser Satz in Wirklichkeit bedeutet, erfährt Bastian erst nach langem, mühevollen Suchen. Und innen drin im Klappentext, den lese ich auch nochmal vor für euch. Wer nach Phantasien kommt, erhält von der kindlichen Kaiserin ein Medaillon aus Zeichen der unumschränkten Macht. Tu, was du willst, lautet die Inschrift. Und Bastian deutet es erst als tu, was dir beliebt und gerät damit immer tiefer in den Strudel ungezügelter, vergessenmachender Fantasien, bis er erkennt, dass dies Motto auch bedeuten kann, tu, wozu es dich innerlich drängt, was dein eigentlicher Wille ist. Ohne Atreyu, sein Freund, hätte er nie herausgefunden, aus diesem Land ohne Grenzen. Es gibt Menschen, die können nie nach Phantasien kommen. Und es gibt Menschen, die können es, aber sie bleiben für immer. Und dann gibt es noch einige, die gehen nach Phantasien und kehren wieder zurück, so wie du, Bastian. Und sie machen beide Welten gesund. Als ich jetzt am Bodensee war, ich finde das Buch halt so cool gestaltet, wie gesagt, es gibt eine schwarze Schrift und eine rote, je nachdem aus welcher Erzählperspektive geschrieben ist. Und jedes Kapitel beginnt mit einem Anfangsbuchstaben, der gezeichnet wurde in echt schönen Bildern. Und eigentlich finde ich Seite 145 total toll, als der Glücksdrache das erste Mal auftaucht. Ich habe nicht einen Lieblingsfilm oder irgendwas dergleichen. Aber es gibt so Stellen, die ich immer cool fand, wo ich klein war. Ziemlich langweilig. Sowas wie die Stelle bei Harry Potter, als er im Zug sitzt und Süßigkeiten kauft oder Drachenzähm leicht gemacht mit ohne Zahn, als die beiden das erste Mal fliegen oder genau sowas wie mit dem Drachen bei Avatar, wo die das erste Mal fliegen über das Meer. Oder ob das ein See war? Ich glaube, Meer. Naja, das sind so Momente, oh, ich weiß nicht, das ist so die kleine Alice in mir, die das total toll findet und immer wieder lesen wird und so denkt so, oh, und da braucht man bei mir gar nicht so viel mit sprachlichen Mitteln und so spielen. Solange das nicht total kitschig ist, finde ich das super. Aber ich kannte die Geschichte ja auch nicht. Gefühlt kennt die ja jeder. Ich fange trotzdem einfach mal von vorne an. Antiquariat. Inhaber Karl Konrad Koriander. Diese Inschrift stand auf der Glastür eines kleinen Ladens. Aber so sah sie natürlich nur aus, wenn man von innen des dämmerigen Raums durch die Scheibe auf die Straße hinausblickte. Draußen war ein grauer, kalter Novembermorgen und es regnete in Strömen. Die Tropfen liefen am Glas herunter und über die geschnörkelten Buchstaben. Alles, was man durch die Scheibe sehen konnte, war eine regenfleckige Mauer auf der anderen Straßenseite. Plötzlich wurde die Tür so heftig aufgerissen, dass eine kleine Traube von Messingklöckchen, die über der Tür hing, aufgeregt zu bimmeln begann und sich eine ganze Weile nicht mehr beruhigen konnte. Der Urheber dieses Tumults war ein kleiner, dicker Junge von vielleicht 10 oder 11 Jahren. Das dunkelbraune Haar hing ihm nass ins Gesicht, sein Mantel war vom Regen durchweicht und tropfte. An einem Riemen über der Schulter trug er eine Schulmappe. Er war ein wenig blass und außer Atem. Aber ganz im Gegensatz zu der Eile, die er eben noch gehabt hatte, stand er nun wie angewurzelt in der offenen Tür. Vor ihm lag ein langer, schmaler Raum, der sich nach hinten zu ihm im Dämmerlicht verlor. An den Wänden standen Regale, die bis unter die Decke reichten und mit Büchern aller Form und Größe vollgestopft waren. Auf dem Boden türmten sich Stapel großer Folianten. Auf einigen Tischen häuften sich Berge kleiner Bücher, die in Leder gebunden waren und von der Seite golden glänzten. Hinter einer mannshohen Mauer aus Büchern, die sich aus gegenüberliegenden Enden des Raumes erhoben, war ein Schein einer Lampe zu sehen. In diesem Lichtschein stieg ab und zu ein kleiner Rauchkringel auf, wurde größer und zerging weiter oben in der Dunkelheit. Es sah aus wie die Signale, mit denen Indianer sich von Berg zu Berg Nachrichten zuschickten. Offenbar saß dort jemand. Und tatsächlich hörte der Junge nun hinter der Buchwand eine Stimme ziemlich barsch sagen, Wundern Sie sich drin oder draußen, aber machen Sie die Tür zu, es zieht. Der Junge gehorchte und schloss leise die Tür. Dann näherte er sich der Bücherwand und guckte vorsichtig um die Ecke. Dort saß in einem hohen Ohrenbeckensessel aus abgewetztem Leder ein schwer untersetzter Mann. Er hatte einen zerknitterten schwarzen Anzug an, der abgetragen und irgendwie staubig aussah. Sein Bauch war von einer geblümten Weste zusammengehalten. Der Mann hatte eine Glatze. Nur über den Ohren stand je ein Büschel weißer Haare in die Höhe. Das Gesicht war rot und erinnerte an das einer gebissigen Bulldogge. Auf der knallförmigen Nase saß eine kleine goldene Brille. Außerdem rauchte der Mann aus einer gebogenen Pfeife, die aus seinem Mundwinkel hing, wodurch der ganze Mund schiefgezogen war. Auf den Knien hielt er ein Buch, in welchem er offenbar gerade gelesen hatte, denn er hatte beim Zuklappen den dicken Zeigefinger seiner linken Hand zwischen die Seiten gelegt, als Lesezeichen sozusagen. Nun nahm er mit der rechten Hand seine Brille ab, musterte den kleinen dicken Jungen, der da vor ihm stand und hopfte. Dabei machte er die Augen schmal, was den Eindruck der Bissigkeit noch erhöhte, und murmelte: »Ach, du liebes Bisschen!« Dann schlug er sein Buch wieder auf und fuhr fort zu lesen. Der Junge wusste nicht recht, was er tun sollte. Deshalb blieb er einfach stehen und schaute den Mann mit großen Augen an. Schließlich klappte der sein Buch wieder zu, wie vorher mit dem Zeigefinger zwischen den Seiten, und knurrte: »Hör zu, Junge! Ich kann Kinder nicht leiden. Heutzutage ist es zwar Mode, dass alle Welt ein Mordsgetue mit euch veranstaltet, aber ich nicht. Ich bin ganz und gar kein Kinderfreund. Für mich sind Kinder nichts als blöde Schreihälse. Quälgeister, die alles kaputt machen, die die Bücher mit Marmelade vollschmieren und die Seiten zerreißen und die sich den Teufel drum scheren, ob die Erwachsenen vielleicht auch ihre Sorgen und Kümmernisse haben. Ich sag dir das nur, damit du gleich weißt, woran du bist. Außerdem gibt es bei mir keine Bücher für Kinder. Und andere Bücher verkaufe ich dir nicht. So, ich hoffe, dass wir uns verstanden haben.« Alles das hatte er gesagt, ohne dabei die Pfeife aus dem Mund zu nehmen. Nun klappte er sein Buch wieder auf und setzte seine Lektüre fort. Der Junge nickte stumm und wandte sich zum Gehen, aber irgendwie schien ihm, dass er diese Rede nicht so unwidersprochen hinnehmen konnte. Deshalb drehte er sich noch einmal um und sagte leise: »Alle sind aber nicht so.« Der Mann blickte langsam auf und nahm abermals seine Brille ab. »Du bist ja immer noch da. Was muss man eigentlich tun, um so einen wie dich loszuwerden? Kannst du mir das mal verraten? Was hast du da eben so überaus Wichtiges zu sagen gehabt?«
»Nichts Wichtiges«, antwortete der Junge leise. »Ich wollte nur, nicht alle Kinder sind so, wie sie sagen.«
»Ach so«, der Mann zog in gespieltem Erstaunen die Augenbrauen hoch. »Dann bist du wohl vermutlich selbst die große Ausnahme, wie?«
Der dicke Junge wusste nichts zu antworten. Er zuckte nur ein wenig die Achseln und wandte sich wieder zum Gehen.
»Und Manieren«, hörte er hinter sich die brummige Stimme. »Manieren hast du nicht für 5 Pfennig, sonst hättest du dich wenigstens erstmal vorgestellt.«
»Ich heiße Bastian«, sagte der Junge.
»Bastian Balthasar Buchs.« »Ziemlich kurioser Name«, knurrte der Mann, »mit diesen 3 Bs. »Naja, dafür kannst du nichts. Hast ihn dir ja nicht selbst gegeben.«
»Ich heiße Karl Konrad Koriander. Das sind 3 Ks, sagte der Junge ernst.
Brummte der Alte. »Stimmt.« Er paffte einige Wölkchen. »Naja, ist ja auch ganz gleich, wie wir heißen, da wir uns doch nicht wiedersehen. Jetzt möchte ich nur noch eins wissen, nämlich wieso du vorhin mit solchem Karacho in meinen Laden eingebrochen bist. Mach dir ganz den Eindruck, als ob du auf der Flucht gewesen wärst. Stimmt das?«
Bastian nickte. Sein rundes Gesicht wirkte plötzlich noch etwas blasser als vorher und seine Augen noch etwas größer.
»Wahrscheinlich hast du eine Ladenkasse ausgeraubt«,
vermutete Herr Koriander. »Oder eine alte Frau niedergeschlagen, oder was euer Eins heutzutage so macht.
Ist die Polizei hinter dir her, mein Kind?«
Bastian schüttelte den Kopf.
»Heraus mit der Sprache«, sagte Herr Koriander.
»Vor wem bist du weggelaufen?«
»Vor den anderen.«
»Vor welchen anderen?« die Kinder aus meiner Klasse. Warum? Sie lassen mich nicht in Ruhe.
Was tun sie denn?
Sie lauern mir vor der Schule auf.
Und weiter?
Dann schreien sie laut so Sachen. Sie schubsen mich herum und lachen über mich.
Und das lässt du dir einfach so gefallen?
Herr Koriander betrachtete den Jungen eine Weile missbilligend und fragte dann,
warum gibst du ihm nicht einfach eins auf die Nase?
Bastian schaut ihn groß an. Nein, das mag ich nicht. Und außerdem, ich kann nicht gut boxen.
Und wie ist es mit dem Ring?
Wollte Herr Koriander wissen. Laufen, schwimmen, Fußball, Turnen, kannst du überhaupt irgendwas davon? Der Junge schüttelte mit dem Kopf.
Mit anderen Worten, sagte Herr Koriander. Du bist ein Schwächling, wie?
Bastian zuckte die Achseln.
Aber reden kannst du doch immerhin, meinte Herr Koriander.
Warum gibst du ihn nicht heraus, wenn sie dich verspotten? Das habe ich einmal gemacht.
Na und?
Sie haben mich in die Mülltonne geschmissen und den Deckel zugebunden. Ich habe 2 Stunden gerufen, bis mich jemand gehört hat.
Brummte Herr Koriander.
Und jetzt traust du dich nicht mehr. Bastian nickte.
Also, sagte Herr Koriander fest, ein Angsthase bist du obendrein.
Bastian senkte den Kopf.
Wahrscheinlich bist du ein rechter Streber, wie?
Der Klassenbeste mit lauter Einsen, der Liebling aller Lehrer, nicht wahr?
Nein,
sagte Bastian und hielt immer noch den Blick gesenkt. Ich bin letztes Jahr sitzen geblieben.
Gott im Himmel, rief Herr Koriander, also ein Versager auf der ganzen Linie.
Bastian sagte nichts. Er stand einfach nur da. Seine Arme hingen herunter. Sein Mantel tropfte.
Was schreien sie denn so, wenn sie dich verspotten? Wollte Herr Koriander wissen.
Ach, alles Mögliche.
Zum Beispiel?
Wambo, Wambo sitzt auf dem Pachambo. Pachambo, bricht der Wambo, bricht. Das war mein Schwergewicht.
Nicht sehr witzig, meinte Herr Koriander. Was noch?
Bastian zögerte, ehe er aufzählte. Spinner, Mondkalb, Aufschneider, Schwindler.
Spinner? Warum?
Ich rede manchmal mit mir selbst.
Was redest du da zum Beispiel?
Ich denke mir Geschichten aus. Ich erfinde Namen und Wörter, die es noch nicht gibt und so.
Und das erzählst du dir selbst? Warum?
Naja, sonst ist doch niemand da, den sowas interessiert. Herr Koriander schwieg eine Weile nachdenklich.
Was meinen denn deine Eltern dazu?
Bastian antwortete nicht gleich. Erst nach einer Weile murmelte er. Vater sagt nichts. Er sagt nie was. Es ist ihm doch alles gleich.
Und deine Mutter?
Die ist nicht mehr da.
Sind deine Eltern geschieden?
Nein, sagte Bastian. Sie ist tot.
In diesem Augenblick klingelte das Telefon.
Herr Koriander erhob sich mit einiger Anstrengung aus seinem Lehnstuhl und schlurfte in ein kleines Kabinett, das hinter dem Laden lag.
Er hob ab und Bastian hörte undeutlich, wie Herr Koriander seinen Namen nannte.
Dann schloss sich die Tür des Kabinetts und nun war nichts mehr zu hören als ein dumpfes Gemurmel. Bastian stand da und wusste nicht recht, wie ihm geschehen war und warum er das alles gesagt und zugegeben hatte. Er hasste es, so ausgefragt zu werden. Siedend heiß fiel ihm plötzlich ein, dass er schon viel zu spät in die Schule kommen würde.
Ja, gewiss. Er musste sich beeilen. Er musste rennen.
Aber ihr blieb stehen, wo er stand und konnte sich nicht entschließen.
Irgendwas hielt ihn fest, er wusste nicht was.
Die dumpfe Stimme klang immer noch aus dem Kabinett herüber. Bastian wurde sich bewusst, dass er die ganze Zeit schon auf das Buch starrte, das Herr Koriander vorher in den Händen gehalten hatte und das nun auf dem Ledersessel lag. Er konnte einfach seine Augen nicht davon abwenden. Es war ihm, als ginge eine Art Magnetkraft davon aus, die ihm unwiderstehlich anzog. Er näherte sich dem Sessel, er streckte langsam die Hand aus, er berührte das Buch und im gleichen Augenblick machte etwas in seinem Inneren Klick. So als habe sich eine Falle geschlossen. Bastian hatte das dunkle Gefühl, dass mit dieser Berührung etwas unwiderruflich begonnen hatte und nun seinen Lauf nehmen würde. Er hob das Buch hoch und betrachtete es von allen Seiten. Der Einband war aus kupferfarbener Seide und schimmerte, wenn er es hin und her drehte. Bei flüchtigem Durchblättern sah er, dass die Schrift in zwei verschiedenen Farben gedruckt war. Bilder schien es keine zu geben, aber wunderschöne große Anfangsbuchstaben. Als er den Einband noch einmal genauer betrachtete, entdeckte er darauf zwei Schlangen, eine helle und eine dunkle, die sich gegenseitig in den Schwanz bissen und so ein Oval bildeten. Und in diesem Oval stand in eigentümlich verschlungenem Buchstaben der Titel »Die unendliche Geschichte«. Passend heute zu dieser Folge, die unendliche Geschichte. Das ist jetzt die letzte Folge, die ich offiziell als Schülerin aufgenommen habe, tatsächlich. Der Schnitt, wie schon angekündigt, fiel mir irgendwie so schwer, weil mir einfach da große Prozesse die letzten Wochen waren und ich hatte Prüfungen. Ich habe nochmal im zweiten Bildungsweg jetzt mein Abi nachgeholt. Ich habe jetzt letzte Woche meine Zeugnisübergabe gehabt. Irgendwie ist das ein ganz verrücktes Gefühl, dass das jetzt vorbei ist. Am Anfang dieser Folge erzähle ich noch, was passiert ist vor 5 Jahren und wie ich mich da durchgekämpft und rausgekämpft habe, wie ich ja nach Zentral- und Südamerika gehe, wie ich schließlich letzten Sommer auf dem Jakobsweg war. Manchmal fällt mir das echt schwer, alles einzuordnen und ich bin echt stolz auch auf mich. Ich lasse das gerade irgendwie gar nicht so zu. Ich war die letzten Tage nur dabei, mich zu bewerben und nach Jobs zu suchen und ganz viele meiner Dinge jetzt anzugehen und mir zu überlegen, wo ich hin will. Aber genau, die Leichtigkeit hat sich gerade noch gar nicht so eingestellt. Ich glaube, ich wäre gerne auch nochmal rausgefahren oder ein bisschen mehr in die Natur, stattdessen jeden Tag in der Albertina sitzen und Dinge fertig machen. Mein größter Plan eigentlich für jetzt ist, die Leichtigkeit wieder reinkommen zu lassen. Ich erzähle das heute so von mir, weil wenn ich mir manchmal meine Geschichte anhöre, dann finde ich das alles so absurd und kann gar nicht glauben, dass ich das bin, sondern nicht die Story von
jemand anderem. Und das ist gleichzeitig auch total die Ermutigung, dich zu trauen. Mir waren viele Dinge die letzten Jahre echt unangenehm und ich habe mich auch sehr verurteilt gefühlt, auch verurteilt von mir selbst. Und ich habe das jetzt echt durchgezogen und ich habe Bestleistungen abgelegt in der Schule und hoffe, ich werde jetzt angenommen für das, was ich mir jetzt wünsche in meinem Herzen. Und wenn nicht, dann sind da auch noch andere Wege und ich habe so verschiedene Pläne gerade. Von hier ein Schreiben und Studieren zu, hey, wenn ich da nicht angenommen werde, was ich will, dann mache ich jetzt erstmal ein bisschen Geld und gehe auch nochmal reisen und habe auch Lust, noch so ein paar andere Projekte anzugehen, die seit längerem in meiner Schublade liegen. Aber ja, wie von Jorge Bouquet und der Geschichte von dem Elefanten, ist es am Ende einfach nur das, was man sich selbst zutraut. Auch wenn man sich so lange eingeredet hat, dass man es nicht kann oder nicht niemals können wird. Ich hoffe einfach, dass du heute Abend mit mir ein bisschen runterkommen konntest und andere Geschichten hörst von jemandem aus dem Leben und weißt, dass du auch nicht damit alleine bist, was auch immer für ein verrücktes Kapitel gerade bei dir abgeht. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich wahnsinnig auf die nächste Folge und die nächsten Wochen und habe hier auch echt paar schöne Sachen geplant. Deswegen bleib dran. Bei Spotify oder hier bei Radio Blau. Wie immer. Ich bin Alice und das war Zwischen dir und mir.
Beyond all polarities, I am. Let the judgments and opinions of the mind be judgments and opinions of the mind, and you exist behind that. Ah, so. It's really time for you to see through the absurdity of your own predicament. You aren't who you thought you were. You just aren't that person. And in this very lifetime, you can know it. Right now. The real work you have to do is in the privacy of your own heart. All of the external forms are lovely, but the real work is your inner connection. Just quiet your mind. Open your heart. Quiet the mind. Open the heart. How do you quiet the mind? You meditate. How do you open the heart? You start to love that which you can love and just keep expanding it. You love a tree, you love a river, you love a leaf, you love a flower, you love a cat, you love a human. But go deeper and deeper into that love. Till you love that which is the source of the light behind all of it. Behind all of it. You don't worship the gate, you go into the inner temple.